SWR Kultur Gespräch
mit Jürgen Deppe. Am 7. Oktober 2023, also vor fast genau 2 Jahren, überfiel die radikal-islamische Terrororganisation Hamas im Süden Israels ein Open-Air-Musikfestival und 21 Kibbuze. Die Terroristen töteten dabei etwa 1.200 Menschen, verletzten 5.400, verübten massive geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, nahmen 250 Menschen in Geiselhaft und verschleppten sie in den Gazastreifen. Etliche der Geiseln wurden später gegen palästinensische Häftlinge in Israel ausgetauscht. Viele kamen ums Leben. Einige sind nach wie vor in der Gefangenschaft der Hamas. Es soll sich um 40 Menschen handeln. Es war der größte Massenmord und das größte Pogrom an Juden seit dem Holocaust. Als Reaktion darauf startete das israelische Militär 3 Wochen später die Operation Eiserne Schwerter. Der Militäreinsatz hat im Gazastreifen seither weit über 60.000 Todesopfer gefordert. Mehr als 160.000 Menschen wurden verletzt. Nach Auffassung einer unabhängigen Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats handelt es sich bei dem, was das israelische Militär im Gazastreifen macht, um einen Genozid. Ist da an Versöhnung irgendwie zu denken? Die Frage richte ich an meinen heutigen Gast, an Sonja Lahnstein-Kandel. Sie ist Volkswirtin, Jahrgang 1950, in Zagreb geboren, war in vielen internationalen Funktionen rund um den Globus tätig, lebt in Hamburg und hat bereits in den 1990er Jahren Step 21, Step 21 gegründet, eine Initiative für Toleranz und Verantwortung mit dem bezeichnenden Claim Jugend fordert. Die Initiative fördert von Deutschland aus Kunst- und Kulturprojekte von israelischen und palästinensischen Kindern und Jugendlichen, die sie zusammenbringen sollen. Frau Lahnstein, zunächst einmal ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Frau Lahnstein, mussten Sie sich spätestens mit dem 7. Oktober 2023 eingestehen, im Grunde war mein jahrzehntelanger Versöhnungsversuch für die Katz?
Nein, das musste ich mir auf keinen Fall eingestehen, weil, um mal vieles, was ich sagen möchte, vorwegzunehmen, alle meine Engagements und das, was real vor Ort in Israel im Sinne von Verständigung zwischen Juden und Palästinensern stattfindet, weitergeht. Das ist es eben, was das Wunder ist und nicht nur das Wunder, sondern eben auch der Willen, eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Dazu kann ich gleich noch etwas mehr sagen. Also das musste ich mir auf keinen Fall eingestehen. Und wenn ich mir erlauben darf, bei den Programmen, die nachhaltig laufen und ich denke einzigartig für den ganzen Nahen Osten sind, in Israel möglich, handelt es sich nicht nur um Versöhnung, sondern es handelt sich darum, dass man gemeinsam etwas gestaltet und dass man das gerne tut, mit all den Problemen, die dabei entstehen, wenn verschiedene Minderheiten, Religionen, ethnische Gruppen zusammenkommen. Das kennen wir aus unserem Land. Ich will das nicht irgendwie klein machen. Ich will nur deutlich machen, dass das weitergeht. Und Versöhnung basiert auf Vertrauen.
Wie haben ich mir denn solche Projekte vorzustellen, wenn Sie sagen, dass sie auch heute noch stattfinden und stattfinden können? Was sind das für Projekte? Was wird da konkret gemacht?
Ich kann Ihnen ja verschiedene Projekte nennen.
Gerne.
Also vor allen Dingen das Engagement, was sozusagen einen am meisten glücklich macht, ist in Haifa. Haifa ist eine Stadt in Israel, die bekannt ist dafür, dass es völlig normal ist, dass da Juden, Araber, Drusen, Äthiopier zusammenleben, tatsächlich Haus an Haus, Café an Café. Und insbesondere gibt es eine wunderbare Universität, die heißt Universität Haifa, am herrlichen Berg Karmel, der Campus. Und da sind 18.000 Studenten, von denen 40 eben arabische Israelis sind. Und 20% der Academics sind auch arabisch, ursprünglich palästinensisch. Und sogar unsere Rektorin Professor Mouna Maroun ist eine Neurobiologin, in der Welt renommiert, ist eine arabische Israeli. Und da haben wir Programme, wo wir zum Beispiel insbesondere arabisch-israelische Frauen fördern, weitergehende Studien einzugehen, also für einen Master und PhD. Und auch ein Community-Leadership-Programm, wo jüdische, arabische, drusische Bachelor-Studenten sich zusammentun, Führungskurse machen und rausgehen in das reale Leben und Community-Projects machen. Und das läuft seit 15 Jahren. Und das läuft. Und es gibt Diskussionen, es gibt Debatten. Das ist natürlich auch für eine Universität, das läuft. Das andere ist in Jerusalem, was ja ein Kristallisationspunkt der Konflikte immer gewesen. Da ist ja aber auch alles präsent. Alle Religionen, alle Ethnien, alle Konflikte, die wir uns vorstellen können für den Nahen Osten, kristallisieren sich in Jerusalem. Am Israel-Museum, was ja so heißt, aber kein nationales Institution irgendwie der Regierung ist, sondern ein völlig unabhängiges, international anerkanntes Museum. Seit 20 Jahren, jedes Jahr findet dort das Programm Bridging the Gap zwischen palästinensischen Kindern in Ost-Jerusalem und jüdischen Kindern in West-Jerusalem über Kunst das ganze Jahr durch. Kommen sie sich näher, sie sprechen nicht die gleiche Sprache, kommen sich näher über die Kunst, bauen Vorurteile ab und machen gemeinsame Ausstellungen. Es ist einfach toll. Und Herr Deppe, ich muss sagen, weil Sie ja auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, in dieser kritischen Zeit nach dem 7. Oktober, in dieser besonders dramatischen, ja tragischen Zeit, haben wir immer wieder versucht, auch öffentlich-rechtliche Medien aufmerksam zu machen auf diese Programme. Und ich habe Antworten aus den Studios und den Redaktionen in Israel. Das will man zurzeit nicht hören.
Denn es verwundert zumindest, also Sie legen da den Finger in die Wunde. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht geglaubt und nicht gehört in den vergangenen 2 Jahren, dass solche Projekte aktuell noch stattfinden. Wie wird das in Israel denn beispielsweise gesehen? Denn wir wissen es, die Regierung ist eher konservativ bis nationalistisch und Sie sind dann da eine liberale Insel und doch wahrscheinlich eher nicht besonders wohlgelitten, wenn Sie mit denen da, will heißen den Palästinensern, den Muslimen, womöglich kooperieren.
Nein, das stimmt auch nicht. Entschuldigung. Also das ist das, was, wir kommen ja vielleicht noch darauf, bei uns jüdischen Menschen in Deutschland auch das Leben so extrem schwer nach dem 7. Oktober macht. Dass zum einen wir sozusagen mit in Haft genommen werden für eine israelische Regierung und zum anderen ein Bild von Israel projiziert wird, wo das ganze Land in seiner Existenz und mit seiner Zivilgesellschaft sozusagen in Haft genommen wird. Ja, ich möchte gerne sehen, dass wir in Deutschland gegen die AfD oder die Linksextremen oder die Islamisten solche Demonstrationen haben, wie sie jeden Samstag in Israel stattfinden, seit Monaten, früher schon seit Jahren gegen das Bestreben der Regierung, demokratische Institutionen irgendwie zu schwächen. Und wenn ich mit meinen Freunden oder mit meinen Partnern spreche in Israel und sage, komm, lass uns vielleicht am Samstag, das ist ja auch dort ein Feiertag, telefonieren, sagen sie, nein, wir können am Samstag nicht, wir müssen am Nachmittag auf die Straße. Und das ist das halbe Land. Und ich will Ihnen sagen, das mag man hier nicht glauben, aber in Israel gibt es eine extrem starke Zivilgesellschaft, die immer noch frei ist. Also Religionen können frei ausgeübt werden. Unsere Universität Haifa im Norden Israels hat keine Mittel von dem Bildungsministerium gestrichen bekommen. Es gibt schlimme Sachen, wie zum Beispiel Eva Illouz, die französische Soziologin, sollte den Israel-Preis bekommen, die höchste Auszeichnung in Israel. Und das ist dann unter Einfluss der Regierung abgesagt worden, finde ich ein Skandal. Und es gibt zum Beispiel einen Film, der beim Haifa Film Festival jetzt gewonnen hat, einen Film, der auch das Leid der Palästinenser oder auch der palästinensischen Israelis, die dann benachteiligt sich zeigt, dem jetzt sozusagen die Förderung entzogen worden sind. Diese Dinge müssen bekämpft werden, aber ich fühle mich da in der Zivilgesellschaft sehr gut aufgehoben.
Sie haben gerade schon ein Herzensprojekt von Ihnen angesprochen, Bridging the Gap, das im Jerusalem-Museum stattfindet, aber eben auch hier bei uns in Deutschland, beispielsweise in den Deichtorhallen in Hamburg, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt eben den Abgrund überwinden oder die Lücke überwinden, den Schritt machen von der einen auf die andere Seite, von der will heißen israelischen Seite auf die palästinensische, von der jüdischen auf die muslimische. Wie funktioniert das in diesen Tagen?
Ja, also nicht nur israelisch-palästinensische Bridging the Gap ist weitergefasst. Und wir haben ja von dem Verein zur Unterstützung des Programms Bridging the Gap vor vielen Jahren diese Dialogreihe eingeführt, um auf das reale Programm hinzuweisen. Das ist der Unterschied zu vielen Gesprächsrunden, die es sonst so gibt. Hier steckt was Reales dahinter. Wir können sagen, es passiert. Und wir wollen zeigen, dass es möglich ist. Das ist doch das Ding. Es ist möglich. Und wenn es real passiert, dann kann es auch wieder passieren. Genauso, wenn wir sagen, Auschwitz ist passiert, es war möglich. Es kann auch wieder passieren. Alles, was einmal passiert, ist möglich. Und dann kann man auch dafür arbeiten. Und mit der Dialogreihe weisen wir darauf hin. Und die beschäftigt sich nicht immer nur mit Israelis und Palästinensern oder Juden und Muslimen. Das wäre ja zu einfach. Sondern auch mit anderen Problemen in der Gesellschaft. Zum Beispiel mit den unterschiedlichen Auffassungen der jüdischen Identität. Oder auch mit der Frage, was Kunst darf und nicht darf. Wie frei ist die Kunst? Oder auch mit Fragen früher mal der Rolle der NGOs und so weiter. Also wir haben das ja immer in Kooperation mit Hamburger Kulturinstitutionen gemacht, mit dem Thalia Theater, mit dem Museus Kunstforum, mit der Law School und zuletzt mit Deichtorhallen. In diesem Jahr haben wir ein Jahr Pause gemacht und es soll ja Ende des Jahres weitergehen.
Es geht bei Ihnen in Ihrer Arbeit immer viel um, Sie haben es gerade schon angedeutet, um die jüdische Identität. Die ist natürlich im Moment sehr im Blick. In Deutschland hat sich beispielsweise die Judenfeindlichkeit extrem erhöht seit 2 Jahren. Das lässt sich sehen an strafbaren Delikten, die begangen worden sind. Das lässt sich lesen in ganz vielen Äußerungen, wo mindestens zwischen den Zeilen ein deutlicher Antisemitismus zu erkennen ist. Wie gehen Sie als Jüdin, die sich stark macht für eine starke jüdische Identität, damit um?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich so stark mache für eine starke jüdische Identität. Es ist ein Zwiespalt, in dem wir jüdische Menschen hier in Deutschland und in der Diaspora leben. Die Diaspora heißt ja die Juden außerhalb Israels, heutzutage heißt das so. Und Juden muss man auch verstehen, mehr als nur Religion. Sie verstehen sich stark durch Bindung, durch Überstehen von Pogromverfolgungen in der Geschichte, durch kulturelle gemeinsame Dinge, natürlich auch die Religion. Ich selbst bin säkular. Und es ist immer ein Schwanken zwischen der Sehnsucht, ein Teil der Gesamtgesellschaft zu sein, und zum anderen zu erfahren, dass man es eben nicht ist. Egal, was da letztendlich beteuert wird. Und ganz deutlich ist es geworden eben, nach dem 7. Oktober. Sie haben es ja einführend, eindeutiger kann ich es auch nicht beschreiben, wie Sie den 7. Oktober beschrieben haben. Und was ist passiert? Der Antisemitismus ist aufgeflammt. Und zwar nicht nur, wie der Verfassungsbericht bis dahin immer von aus der rechtsextremen Ecke, sondern gerne auch aus der links, nicht mal extrem, sondern eine linkskulturelle Szene, der ich mich doch eigentlich als Sozialdemokratin immer auch wohlgefühlt hatte bis dahin. Und natürlich aus einer islamistischen Szene, die aus meiner Sicht hier in Deutschland lange, lange vernachlässigt und unter den Tisch gekehrt worden ist. Und das ist alles zusammengekommen, ausgebrochen am 7. Oktober, am 8. Oktober schon wurden Demonstrationen hier auch in Hamburg, in denen auch toten Juden geschrien wurde. Und man wusste nicht, wie man genau damit umgeht. Und außerdem ist noch ein anderes besonderes Merkmal zu sehen, was damit verbunden ist, dass nämlich nicht nur die Juden hier in Deutschland, also ich krieg's auch im Bekanntenkreis gefragt, na du als Jüdin, wie siehst du das alles so? Wie siehst du den Konflikt? Ich meine, das ist eine intendierte, aber am Ende antisemitische Sache, dass wir Juden, die wir deutsche Staatsbürger sind, dass unsere Solidarität in irgendeiner Weise in Frage gestellt wird, oder dass aus von uns verlangt wird, dass wir zu diesem Konflikt zu Gaza Stellung nehmen müssen. Das müssen wir nicht. Sie müssen es nicht. Ich muss es nicht. Ich war vorgestern aus Solidarität bei einer Veranstaltung von Michel Friedman, weil der ja neulich ausgeladen worden ist in einem Ort Klütz, glaube ich, in Ostdeutschland. Und er hat auch gesagt, ich antworte diese Fragen nur, wenn ich will. Also nicht, weil man mich dazu zwingt. Und was hier also passiert ist, ist, dass der ganze Staat, die ganze Existenz des Staates Israel, der letztendlich irgendwie auch unsere jüdische Versicherung ist, falls der Antisemitismus hier noch weiter sich verbreitet, in Haft genommen worden ist. Künstler werden ausgeladen. Es geht hin bis zum offenen Judenhass, der praktisch wieder normal ist, wenn da in Flensburg und Fürth steht Juden nicht erwünscht, wenn jüdische Gruppen aus Flugzeugen geworfen werden, französische, jüdische Jugendliche und so weiter. Und es wird überhaupt nicht differenziert. Ich merke es vor allen Dingen auch im akademischen Bereich.
Aber ist es nicht auch eine gewisse Grauzone? Denn ganz oft habe ich den Eindruck, dass sobald man Kritik übt an dem, was das israelische Militär beispielsweise im Gazastreifen da gerade verübt, dass dann immer gleich schnell der Vorwurf kommt, das ist antisemitisch. Ich habe mir den Vorwurf auch schon gefallen lassen müssen und habe dann gedacht, Moment, ich meine überhaupt keine Judenfeindlichkeit. Ich lehne das Agieren des israelischen Militärs im Gazastreifen ab. Warum wird mir dann unterstellt, dass ich da das Existenzrecht Israels in Frage stellen würde oder was weiß ich auch immer? Können Sie das verstehen, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt?
Ich nehme das so ähnlich wie Sie, wobei ich sagen würde, im Moment verschieben sich die Schwerpunkte, dass ich mir eher dreimal überlegen muss, ob ich dann, wenn so etwas kommt, mir erlauben soll, auch mal an die Geiseln zu erinnern oder auch an die Gräuel, an die Hamas, die letztendlich das alles ausgelöst hat. Wenn ich das sage, dann bin ich schon abgestempelt als Verräterin. Und auf der anderen Seite ist es so, dass aus meiner Sicht nicht so schwierig ist, selber sich die Dinge im Kopf zu ordnen. Die muss ich ja auch, das muss ich mir auch nachts meistens ordnen, bevor ich morgens wieder aufwache und eigentlich tagtäglich damit lebe. Wissen Sie, das ist nicht einfach. Es dominiert mein Leben. Aber ich kann es ordnen, dass ich sage, wie auch die Hälfte, zumindest die Hälfte der israelischen Bevölkerung, wir wollen diesen Krieg in Gaza nicht. Die einen sagen es, weil sie die Geiseln zurückhaben wollen, die anderen sagen, weil sie den Tod der Soldaten beklagen, die dritten sagen, weil es mit dem Verständnis der jüdischen Humanität überhaupt nicht übereinstimmt. Aber gleichzeitig kann ich doch und will ich nicht und darf ich nicht das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Das kann man. Eva Illouz hat das ja auch in ihrem neuesten Buch sehr deutlich beschrieben und auch Nathan Snyder, der große Soziologe, hat von Ambiguitätstoleranz geschrieben. Man kann das eine kritisieren und das andere bejahen. Es wird aber nicht gemacht. Es wird einfach nicht gemacht. Ich habe gestern oder vorgestern, ich habe es eingangs, glaube ich, gesagt, gerade mit dem neuesten Friedensplan von Herrn Trump, es wurde nur darüber gesprochen, ob Netanyahu, das sei seine letzte Chance, ob er denen zustimmen würde. Und die Hamas wurde nicht erwähnt, als ob das sozusagen, die Hamas ist halt die Hamas und wird gleichgestellt mit den Palästinensern. Ich glaube, was auch fehlt, ist Kenntnis, ehrlich gesagt, der Geschichte. Sowohl der jüdischen Geschichte als auch der Geschichte, dass ursprünglich zwei Staaten geplant waren und ursprünglich Israel nichts dagegen hatte und es dann erstmal Angriffskriege gab. Also es gibt viele Narrative, die muss man anerkennen und das geht.
Ist das der Grund, wie Sie gerade sagen, dass da, ich sag mal, so eine fast mittelalterliche Sippenhaft stattfindet, sowohl auf der israelisch-jüdischen wie auch auf der palästinensisch-muslimischen Seite, dass deshalb sowas wie Kultur besonders immer wieder im Blickpunkt steht, also der Ausdruck von Identität, von eigenem Sein, von eigenem Ausdruck, denn da haben wir doch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesehen, da sind die Blockaden, die Verbote auch regelrecht. Das muss weg. Sind die Boykotte eigentlich mit am schärfsten? Warum hat man sich ausgerechnet auf dieses Feld, das aber ja eigentlich ein weiches Feld ist, diese Kultur? Warum hat man sich darauf so fixiert?
Also die Kultur und was wir umfassend darunter verstehen, hat sich ja immer als eine Art Spiegelbild der Gesellschaft verstanden und auch sich einen moralischen Kompass gegeben. Und gibt es in diese Kultur Kämpfe, ob sie nun von rechts, links oder wo immer kommen, hat es ja schon immer gegeben. Und solche höchst moralischen Diskussionen wie in diesem Konflikt und auch die Tatsache, dass Deutschland sich Staatsräson, das Wort darf ich hier einmal erwähnen, als Nachfolger des Naziregimes sozusagen, das demokratische Deutschland, die Bundesrepublik sich verpflichtet hat, eine besondere Fürsorge für den Staat Israel zu haben. Das wird aufgebrochen und in der Kultur wird das hinterfragt, also im Theater, in Diskussionen, in Kulturveranstaltungen, aber absurderweise eben auch in der Musik, wo es aus meiner Sicht wirklich absurd ist, weil es in erster Linie um Musik geht. Und da kristallisiert sich das. Aber da muss ich Ihnen sagen, dass das an 99% der Bevölkerung vorbeigeht. Das ist eine Diskussion, die in unserer Szene, da schließe ich die Medien mit ein, stattfindet und ist unheilvoll. Sie ist unheilvoll, weil sie eben dann sich herausspeist aus irgendwelchen anderen Theorien, dass Israel aus kolonialistischen Gründen entstanden ist, was ja wirklich verrückt ist, weil der ursprüngliche Zionismus ist die Basis der Unabhängigkeitserklärung von Israel, in der alle gleich sind. Ja, es gibt keinen Apartheidstaat in Israel selbst. Über Westjordanland kann man diskutieren. Viel schlimmer ist ja aus meiner Sicht auch nach außen hin, und auch für israelische Zivilgesellschaft die Boykottierung, die stille oder die offene Boykottierung im akademischen Bereich. Also da ist es ja wirklich extrem.
Da haben Sie mich erst darauf aufmerksam gemacht in einem Vorgespräch. Das hat überhaupt nicht so die Öffentlichkeit, hat mein Bewusstsein auch nicht wirklich erreicht, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass da, ich sag mal, bei Fachkongressen, bei Fachveröffentlichungen etc. im Grunde heute sehr stark danach gefragt wird, wie steht's mit dir und Israel oder wie steht's mit dir und Palästina? Können Sie das beschreiben? Was passiert da gerade in diesem Wissenschaftsbereich?
Ja, es wird ja zum Teil überhaupt nicht nachgefragt, sondern es wird einfach israelisch-jüdische, also ich glaube, die Öffentlichkeit vergisst, dass in Israel 30% der Bevölkerung nicht jüdisch ist. Ja, das ist der Staat, der multikulturell ist. Ja, aber da werden die jüdischen Israelis ausgesucht, die dann boykottiert werden. Und ich meine, Sie haben es ja auch sicher auch mitbekommen, was als Folge des 7. Oktober speziell in den USA los war und wie es bei uns in Berlin, auch in Frankfurt so war, dass jüdische Studierende Angst hatten, überhaupt auf den Campus zu gehen. So hasserfüllt waren die Demonstrationen, Professorinnen, die ich kenne, die sich mit Antisemitismusforschung beschäftigen zum Beispiel, deren Türen sind beschmiert worden, die sind gemobbt worden. Die Unipräsidenten haben ihnen gesagt, sie sollen zu Hause bleiben, lieber ihre Kurse online machen. Und auch was die Uni Haifa betrifft, ich kenne keine liberalere Institution, egal wo, ehrlich gesagt. Also, und ich höre auch zunehmend, ja, Haifa ist so ein Modell, so eine Lösung, also aus verschiedenen Ecken. Aber es war schon immer. Ja, und das ist in Israel auch möglich. Ich will jetzt keine Namen nennen hier, weil ich dazu nicht unbedingt autorisiert bin auch. Aber zum Beispiel, wenn der Universitätspräsident nach Deutschland kommt demnächst, wir freuen uns, dass wir für ihn da ein sehr schönes Programm machen können und hat ein Kooperationsabkommen mit einer anderen Universität, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, und sagt zu deren Präsidenten, lass uns mal treffen. Und der sagt, ja, aber in jetzigen Situationen lieber nicht am Campus, sondern im Frühstücksraum deines Hotels. Das hat mich so unfassbar empört. Oder wenn Kooperationsprojekte, Studentenaustauschprojekte, die schon längst beschlossen worden sind, alle Strukturen schon in Haifa geschaffen worden sind, aber auf der deutschen Seite einfach Cold Silence herrscht, Was wollen Sie dazu sagen? Oder wenn Künstler eben aus Israel, die an Ausstellungen teilnehmen sollten, einfach ausgeladen werden? Selbst wenn Michel Friedman in Klüst, das hat ja mit Israel nichts zu tun, ausgeladen wird und in Flensburg steht, oder wo war das, in Fürth, keine Juden. Das sind Dinge, die einen Angst machen.
Oder wenn beispielsweise die Münchner Philharmoniker beim Flandern-Festival in Gent ausgeladen werden, weil der Chefdirigent Lahav Shani, ein Jude, sich vermeintlich nicht deutlich genug von der israelischen Regierung distanziert hat.
Und da gibt es natürlich, möchte ich auch nicht nur Deprimierendes von mir geben, am Wochenende hier in Hamburg startete die Opernsaison mit einem Boys-Duo, Tobias Kratzer als Intendant und Omer May Welber aus Israel, geboren in Beersheba. Sein erstes Engagement mit Haifa Philharmonic, ist jetzt Generalmusikdirektor. Und er ist hier auf das Herzlichste empfangen worden. Also kein Mensch hat gefragt, ob er Israeli ist. Er hat sich nachweislich, glaube ich, noch nie zu der politischen Thema geäußert. Er ist einfach ein offener, ein wunderbarer, liberaler, aufgeklärter Musiker und Dirigent. Und da hat keiner was gefragt. Also auch das gibt es. Wir leben in einer Zeit der Ambiguitäten. Ich wollte jetzt weiter reden, aber ich habe irgendwie gedacht, jetzt redest du zu viel.
Ich muss jetzt gerade noch mal den Faden aufnehmen. Sie haben geändert, wir leben in der Zeit der Ambiguitäten. Da ist Kulturstaatsminister Weimar in den vergangenen Tagen immer sehr schnell vorgeprescht und hat in Situationen, in denen ich persönlich noch nicht darüber mir im Klaren war, was ist das jetzt für eine kritische Haltung, was ist das für eine ablehnende Haltung, was ist das womöglich auch für eine falsche, diffamierende, er immer sehr schnell damit bei der Hand war zu sagen, das ist antisemitisch. Ob das nun der vorhin schon beschriebene Fall Shani ist, ist damit geholfen, wenn wir immer wieder einfach in, genau wie Sie sagen, Zeiten der Ambiguitäten mit so einem Begriff Diskussionen womöglich gar nicht erst aufkommen lassen. Ich erinnere auch nochmal an die Documenta 15, sehr umstritten, dieses riesige Wandbild, das da aufgehängt worden ist, auf dem es ganz unbestritten mehrere sehr eindeutig antisemitische Darstellungen gab. Darüber wurde in dem Sinne nicht wirklich diskutiert oder gestritten. Es war sofort, das ist antisemitisch, das muss weg. Ist damit geholfen zu sagen, das ist antisemitisch, das muss weg?
Also, wenn wir jetzt so Dokumente ausholen, haben Sie es ja selber gesagt, dass da nicht nur dieses Riesenbild, sondern auch Aussage der Kuratoren und auch so Filmsequenzen und sonstige Dinge, definitiv haben ja auch viele Experten gesagt, selbst Meron Mendel, der, sage ich mal, auch in der jüdischen Diaspora auch immer wieder angegriffen wird als Israel-Hasser, was er absolut nicht ist. Er ist ja auch ein Absolvent übrigens unserer Universität Haifa. Ich halte große Stücke von ihm und er ist für mich ein wichtiger Begleiter in meinem Gedanken. Er hat diesen Antisemitismus eindeutig definiert und dass es keine Debatte gegeben hat, entschuldigen Sie, stimmt nicht, ist eine Riesendebatte. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass das Feuilleton einfach gar nichts anderes als Thema hat.
Sondern die fing aber an mit dem, das muss weg, das ist Verbot. Also da wurde das wurde erstmal abgehängt und dann wurde darüber diskutiert.
Nein, es wurde auch schon vorher diskutiert, also bevor es abgehängt worden ist, weil es ja auch andere Dinge gab, die dann vielleicht nicht so eindeutig waren. Und Frau Roth, die damals Kulturstaatsministerin war, hat gesagt, oh, das ist Documenta, ist nicht mein Metier sozusagen, ist nicht mein Terrain. Und ich möchte Ihnen eine sehr emotionale Antwort geben. Alle diese Statements, nie wieder und während der Anfänge und so weiter, die haben sich komplett abgenutzt, aber die sind doch wichtig, ja? Also auch in anderen Dingen, für die man kämpft, wenn man sagt, du musst Dinge am Anfang bekämpfen, wenn du willst, irgendwas, eine Hoffnung zu haben, dass du vielleicht irgendwas bewirkst. Und der Unterschied, manchmal, ehrlich gesagt, wenn ich auf Websites oder WhatsApp-Gruppen gehe, wo Juden sich zusammentun und sich gegenseitig berichten, was sie alles für Schreckliches erfahren haben und wo sie überall beleidigt, antisemitisch angemacht worden sind, ich zum Teil auch, obwohl nicht so drastisch, aber immerhin, dann denke ich, mein Gott, was soll ich machen? Soll ich Deutschland verlassen? Und wo ist der Unterschied zu Anfang der 30er Jahre? Und da kann ich Ihnen sagen, der Unterschied ist, dass der Staat die jüdischen Menschen schützt. Der Staat schützt die jüdischen Menschen. Es gibt Gesetze, es gibt Repräsentanten des Staates auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, auf die man sich verlassen kann. Wenn die nicht dazu stehen, dann ist wirklich Tür und Tor geöffnet. Und insofern, natürlich ist in einer freien Meinungsgesellschaft völlig in Ordnung, wenn der Sohn von Daniel Barenboim sagt, ein Musiker gegenüber einem anderen Musiker, was ich ehrlich auch total unsolidarisch finde, sagt, das war kein Antisemitismus, sondern das war, weil er Israel ist. Ja, ist das denn besser? Ja? Ist das denn besser, dass jemand ausgeschlossen wird, nur weil er eine Staatsbürgerschaft oder eine Religion oder eine Zugehörigkeit hat? Aus meiner Sicht war es antisemitisch und der belgische Premierminister hat sich persönlich dafür entschuldigt.
Sie machen sich die ganze Zeit, seit Jahrzehnten, auch in den vergangenen Minuten hier, immer wieder für Aufklärung stark. Macht einfach Wissen zugänglich, macht es transparent. Wehret den Anfängen, sagt, wie es war, sagt, was daraus geworden ist, sagt, wie es nicht wieder werden soll. In diesem Sinne machen Sie sich gerade jetzt auch stark für ein jüdisches Museum in Hamburg. Zeigt jüdische Kultur. Ich gedacht, wunderbar. Frage mich aber, ist eine Musealisierung des Judentums das, was wir heutzutage brauchen?
Musealisierung des Judentums, das ist ja ein Begriff, der ist mir noch nicht begegnet. Also das würde ja bedeuten, wenn man die Juden musealisiert, das ist was unter, sagen wir mal, in der Diaspora oft so kursiert, ja, man ehrt die toten Juden und man schützt nicht die lebendigen Juden oder man greift die lebendigen Juden wieder an. Also da wollen wir ja nicht hin. Museen sind ja heutzutage ja auch, alle Museen wandeln sich. Das haben Sie ja sicher auch, beobachten Sie die große Diskussion in der Museumswelt, wie positionieren sich die Museen neu. Sie sind nicht nur Bewahrer von irgendwas Toten, von irgendwelchen Exponaten, sondern sie sind interaktiv, sie versuchen ihr Publikum einzubeziehen, wie Sie selber sagten, eben für Aufklärung zu sorgen, aber auch für Reflektierung seiner eigenen Meinungen. Deswegen geht es nicht um Musealisierung des Judentums, sondern praktisch ist es so, dass Hamburg die einzige Stadt in Deutschland ist, also nicht nur große, sondern auch mittlere, die einfach kein jüdisches Museum hat. Es hat ja immer wieder diese Initiativen gegeben. Und der Auslöser war auch für mich vor einiger Zeit, es gab eine ziemlich verstaubte, aber eigentlich nette Abteilung jüdisches Leben im Museum für Hamburgische Geschichte in Hamburg. Dieses Museum wird jetzt komplett renoviert und diese Abteilung, hieß es dann, wird verschwinden. Und das Argument war, wir werden das in Themenstränge des Museums einbauen, weil Judentum hat immer zum Leben in Hamburg dazugehört. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Wir haben die Sehnsucht, dass wir dazugehören, aber wir haben nie richtig dazugehört. Also das ist klar durch Ausgrenzung und Diskriminierung bis hin zu dem Tod. Die Stolpersteine beweisen das sehr gut. Und auf der anderen Seite hat Hamburg eben eine wahnsinnig reiche jüdische Geschichte. Hier ist das liberale Judentum entstanden. Hier haben große Persönlichkeiten wie Salomon Heine Hamburg gerettet. Hier hat Albert Berlin für Hapag-Lloyd dafür gesorgt, dass es große jüdische Emigration aus Hamburg, von Hamburg aus nach USA und nach Israel möglich war. Und dass das nicht irgendwo dokumentiert ist und gerade auch mit Bezug zur heutigen Zeit dargestellt wird, das ging mir nicht in den Sinn. Und so ist ein Prozess entstanden, dann mit vielen anderen, mit einem Beirat, mit einem Fachpapier und vor allen Dingen mit einer sehr ehrenwerten und bin sehr begeistert von der Unterstützung durch den Kultursenator, dass es in Hamburg ein jüdisches Museum geben soll. Und die Chance ist jetzt, das ganz neu zu machen. Also es ist nicht irgendwie totmuseal. Es gibt wenig jüdische Artefakte sowieso, weil die ja im Holocaust und durch das viele Fliehen und Die Juden mussten ja immer mobil sein, immer auf dem Sprung. Ja? Sie konnten nirgendwo sicher sein. Deswegen gab es keine großen Objekte. Deswegen gab es vielleicht die Torah oder es gab kleine Sachen, die man mitgenommen hat. Aber das jüdische Leben ist sehr, sehr reich. Und man kann viel erzählen. Wer weiß, dass heutzutage in Hamburg das Thalia-Theater durch einen jüdischen Menschen erbaut worden ist. Oder dass Salomon Heine durch seine Kredite sozusagen Hamburg von einem großen Feuer gerettet hat und so viele Dinge. Und das ist nirgendwo dokumentiert. Also Hamburg baut eine große Synagoge, also baut für die jüdische Gemeinde, deren Mitglied ich auch bin, entsteht jetzt eine große Synagoge, aber es ist eine religiöse Stätte. Die Stadt hat die Aufgabe, die Geschichte des Judentums in der Stadt, ob sie nun reich ist oder nicht reich ist, aufzuarbeiten und in eine gegenwärtige Diskussion zu bringen. Das machen kleine Städte wie Rendsburg zum Beispiel auf wunderbare Art und Weise.
Wir sind, Frau Landschein, zum einen am Ende dieses Gesprächs angekommen, aber natürlich nicht am Ende all dessen, worüber wir gesprochen haben, sondern eher im Gegenteil, lassen Sie uns bitte eine Perspektive auch nach vorne machen. Im Judentum heißt es ja immer gerne, nächstes Jahr in Jerusalem ist am ersten Abend des Pessachfestes, wird sich das gewünscht. Das ist so die Utopie. Irgendwann wird der Frieden da sein. Irgendwann werden wir an einem womöglich heiligen Ort zusammenleben können. Sehen Sie solches Licht am Ende des Tunnels, gerade jetzt angesichts der Auseinandersetzungen, die wir rund um den Gazastreifen in Israel haben?
Ja. Also wenn ich das nicht sehen würde, könnte ich tatsächlich alles aufgeben. Also wissen Sie, ich komme aus einem sozialistischen Land und habe mich eigentlich nie als Jüdin gefühlt. Diese jüdische Identität ist sozusagen aus Trotz gekommen, als ich dann mehr oder weniger erst in den USA und dann nach Deutschland kam. Und lange Zeit habe ich für die Weltbank gearbeitet und den Internationalen Währungsfonds. Und da haben wir Programme entwickelt, von denen wir hofften, dass sie in den Ländern angenommen werden und angenommen wurden. Und es gab nichts Schöneres, als es dann geklappt hat. Und diese Hoffnung, dass es klappt, die gebe ich nicht auf. Wobei natürlich nicht alle Juden jetzt nach Israel auswandern werden. Also wobei es absurd ist, dass manche zum Beispiel aus Frankreich oder aus Großbritannien, weniger aus Deutschland, tatsächlich meinen, dass sie in Israel sicherer sind als in Europa. Also es ist eine unheilvolle Entwicklung im Gange, aber die hängt auch mit unserer Frage der Demokratie zusammen. Wenn wir unsere Demokratie erhalten, dann sichert die auch Minderheiten gleiche Rechte, behandelt sie gut und schützt sie und erlaubt es, dass sie Teil eines Ganzen sind. Ich sehe mich halt im nächsten Vortrag und habe es definiert, dass ich rede als eine jüdische Hamburgerin und dann frage ich mich, oder vielleicht doch als eine hamburgische Jüdin. Aber ich habe die Hoffnung, die Iran-Achse ist weitgehend zerstört. Viele arabische Staaten wollen eine Zukunft. Die arabischen, ursprünglich palästinensischen Israelis, die wollen eine Zukunft für ihre Kinder. Es sind Kräfte am Gang, die das wollen. Die Gefahr eines religionsbestimmten, orthodoxen israelischen Staats ist ein Albtraum. Und dagegen muss man ankämpfen. Und wenn man keine Hoffnung hat, dass man das erreichen kann, dann kann man gleich aufhören.
Wir haben heute auch schon über die Zivilgesellschaft gesprochen. Haben Sie den Eindruck, dass sich da ähnlicher Kampfesgeist regt wie bei Ihnen, in Ihnen, wenn Sie morgens aufstehen und sagen, nein, ich lasse mich nicht unterkriegen? Haben Sie das Gefühl, sowohl in der israelischen Gesellschaft, aber auch beispielsweise in der jüdischen Gesellschaft, wie Sie sagen, in der Diaspora? Oder hat man möglicherweise im Moment eher etwas Passives, auch durch die Anfeindungen, die man erleben muss?
Also das muss man jetzt wieder trennen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass sich Teile der jüdischen Gemeinden zurückziehen, weil sie Angst haben, weil sie verschüchtert sind durch die Angriffe, weil sie sich am sichersten dann unter sich fühlen. Und das darf nicht sein. Die Gesellschaft darf das nicht erlauben. Also das ist das eine. Das zweite ist aber, wenn man dafür kämpfen will, kann man das nicht nur von Juden verlangen. Also es sind in erster Linie nicht jüdische Menschen gefragt, die dafür kämpfen müssen. Ja, das war auch damals bevor es zu der Nazi-Katastrophe kam, dass das Bürgertum versagt hat. Dass man gesagt hat, ach, das ist nicht unser Ding. Unser Nachbar ist verschwunden, aber gut, was geht mich das an und so weiter. Das darf nicht sein. Also dafür muss die ganze Gesellschaft kämpfen, dass so etwas nicht passiert bei uns. Und die Demokratie ist unter Druck, nicht nur bei uns. Alle Demokratien sind unter Druck. Ich glaube aber daran, dass sie sich durchsetzen wird. Was Israel betrifft, glaube ich ebenso an die Zivilgesellschaft. Und es ist so, dass unsere Probleme hier in der Diaspora nichts sind im Vergleich zu den Problemen, die diese Menschen, die für ein aufgeklärtes, demokratisches Israel kämpfen, durchmachen. Ja, nicht nur haben sie das, wenn man also Empathie von ihnen für Gaza verlangt, dann müssen sie es zeigen, ja, das müssen sie. Aber man muss auch verstehen, dass die selber ein unfassbares Trauma durchgegangen sind. Es gibt niemanden in Israel, der von diesen Gräueln vom 7. Oktober nicht betroffen ist. Leute müssen Beruhigungstabletten nehmen, sie fangen zu rauchen wieder an und so. Das sind solche Sachen, sind unter permanentem Druck. Was glauben Sie, was es ausmacht, wenn man jeden Samstag zu der Demo geht? Jeden Samstag. Trotzdem, die Stärke, warum wir Juden, jüdische Menschen, Pogrome, Holocaust, Vertreibungen, Fluchtbewegungen überstanden haben, ist, weil widrige Umstände produzieren Stärke. Und ich glaube daran.
Frau Lahnstein-Kandel, ich hoffe, Sie behalten recht. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche auch, dass Ihre Projekte weiterlaufen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Deppe.